24.02.2013, 17.30 Uhr. Mit Textausdruck im Deichgraf, um beim Essen Korrekturen zu machen, nichts geht. Meine vor wenigen Sekunden aufs Papier geworfenen Gedanken mir selbst komplett unnachvollziehbar. Alles dunkel, nicht zum ersten Mal. Beim Spaziergang um den See dann zum ersten Mal gecheckt, dass diese auch mit äußerster Willensanstrengung und Konzentration nicht in den Griff zu kriegenden Zustände keine Folge unwiderruflicher Hirnauflösungsprozesse über dem Text in Verbindung mit extremer Schlappheit sind, sondern von mir selbst unbemerkte und von keiner Aura eingeleitete, lautlos vorbeireitende Anfälle. Scheint mir jedenfalls so und wird zur Gewissheit, als der Versuch, deutsche Gedichte zu memorieren, nur noch Fetzen und sowas Ähnliches wie englische Liedtexte produziert. Gedichte und Englisch, ja immer mein Maßstab, scheinen aus welchem Grund auch immer im Zentrum meiner Anfälle zu liegen. Über den Gipfeln ist nobody, dings über den Wipfeln die Vögel im Wald, da. Am Ende Ruhe. 26.02.2013, 10.38 Uhr. Brauche immer mehrere Versuche, um die Hausschuhe anzuziehen. Könnte natürlich L und R auf die Sohlen schreiben, um das grausame Spiel abzukürzen. Aber es ist halt auch eine Herausforderung, den Morgen mit einem IQ-Test zu beginnen. Auf dem Boden sitzend untersuche ich Wölbung und Form meiner Füße und vergleiche sie mit der Kurve der Schuhsohlen. Hilft nichts. Ich check's nicht und es wird nicht besser. 1.3.2013, 19.18 Uhr. C. holt etwas in ein rot und weiß kariertes Mäntelchen gehülltes aus ihrer Tasche. Ich betrachte es. C. betrachtet mich. Wahrscheinlich erwartet sie eine Reaktion. Aber ich kann nicht reagieren, weil ich nicht weiß, was das ist. Ratlos drehe ich es hin und her. Erst beim Anblick einer sonderbaren Falte im Mantel hinten beginnt sich in das Gefühl der Fremdheit langsam etwas anderes mit hineinzuschleichen, etwas nicht mehr ganz so Fremdes, geradezu grauenvoll Vertrautes. Zwei Arme, zwei Füße, kleine Zunge, schwarze Augen und im Bruchteil einer Sekunde zerfallen 4 Jahrzehnte zu Staub. Da muss ein Druckknopf sein, sage ich. Und da ist ein Druckknopf. Der Bär. Willkommen, alter Gefährte. Fassungsloser und entsetzter könnte ich nicht sein, hätte sich direkt neben mir statt des Bären der über alle Zeit unverändert gebliebene 7-jährige Stefan Büchler wie aus dem Nichts materialisiert. Braungebrannte Beine, kurze Hosen, eine kleine Deutschlandfahne in der erhobenen Hand. 5.3.2013, 13.14 Uhr. So könnte ich ewig sitzen. Zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Wohnung, schön und groß und licht und still. Ein Fenster mit Blick über die Stadt und alles, was man durch dieses Fenster sieht, ist groß wie großes Kino. 1 Liter Tee, ein Buch, blauer Himmel, Sonne. Die Frevler aber holen winkend und rufend den Tod herbei und sehnen sich nach ihm wie nach einem Freund. Sie schließen einen Bund mit ihm, weil sie es verdienen, ihm zu gehören. Sie sagen, kurz und traurig ist unser Leben. Für das Ende des Menschen gibt es keine Arznei, und man kennt keinen, der aus der Welt des Todes befreit. Durch Zufall sind wir geworden, und danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Der Atem in unserer Nase ist Rauch, und das Denken ist ein Funke, der vom Schlag des Herzens entfacht wird. Verlöscht er, dann zerfällt der Leib zu Asche. Und der Geist verweht wie dünne Luft. Unser Name wird bald vergessen. Niemand denkt mehr an unsere Taten. Unser Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke und löst sich auf wie ein Nebel, der von den Strahlen der Sonne verscheucht und von ihrer Wärme zu Boden gedrückt wird. Unsere Zeit geht vorüber wie ein Schatten. Unser Ende wiederholt sich nicht. Es ist versiegelt und keiner kommt zurück. Buch der Weisheit, Kapitel 1, Vers 16, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. 6.3.2013, 5.53 Uhr. Guten Morgen, Sterne. Guten Morgen, schwarzer Kanal. Guten Morgen, Schornsteine, Brücken, Hochhäuser und Kräne. Guten Morgen, Viertelmond. Guten Morgen, goldschimmernde Victoria. Guten Morgen, S-Bahn. Guten Morgen, andere Bahn. Guten Morgen, weißer Kanal. Guten Morgen, Morgenröte. Guten Morgen, Berlin. 12.03.2013, 13.26 Uhr. Kaum wieder auf den Füßen, die nächste Irre. Über einen alten, längst gesperrt geglaubten und ihr vor Jahren bereits mehrfach verbotenen Zugang klickt Jana via Dropbox durch meine persönlichen Dateien. Sie schreibt, sie hätte mich vorher wahrscheinlich fragen müssen. Darf ich reinschauen, ohne irgendwas zu ändern oder zu kommentieren? Oder ist dann Chaos? Kein Chaos, nur Riesentobsuchtsanfall. Mailingliste dicht gemacht, Kontakt zu allen Freunden abgebrochen. Nervenzusammenbruch. Abbruch Stunden später wieder rückgängig gemacht, jedenfalls teilweise. Jetzt halten mich wieder alle für verrückt, nur weil Verrückte mich belagern. Neben meiner Tür nun ein 35 cm langes Brotmesser. C dagegen, aber ich stehe auf dem gleichen Standpunkt wie Horst Fricke. Die oder ich. 21.35 Uhr. Spaziergang zum See. Die Steinstufe ist verschwunden. Ohne den Hauptweg zu verlassen, verirre ich mich. Ich entdecke einen verborgenen Zugang zur Bucht. Ich kralle mich an einem Zaun fest. Das Eis braucht nur noch 3 oder 4 Nächte. Ich renne weiter den Weg, wenn man das, was ich da mache, noch Rennen nennen kann, verfolgt von meiner Angst und einem Fuchs im Schnee. 14.03.2013, 9.07 Uhr. Neben mir 6 ältere Patienten im Infusionszimmer. Das Radio spielt Gloria Gaynor, I Will Survive. Ohrstöpsel, Lektüre, Arbeit. 16.03.2013, 14.45 Uhr. Eiskalt, Schnee auf der Terrasse, in der Sonne 14 Grad. Mit einem Becher Tee und in warme Decken gehüllt, halte ich das Gesicht der Sonne entgegen, die bald auch schon ein Drittel ihres Lebens hinter sich hat. 17.03.2013, 6.39 Uhr. Zum ersten Mal die Maus bei Licht gesehen. Sie sitzt auf einer Schneeinsel, sieht sich nach Vogelfutter um und findet auch welches. 18.03.2013, 20.30 Uhr. Im Deichgraf alle der Meinung, es müsse mit Winter nun auch mal ein Ende haben, sei doch scheiße. Joachim will im Trockenen joggen. Flocken vor dem Fenster. Find ich nicht, ich find's toll. Der Schnee ist toll, es soll weiter schneien, immer weiter. Der Winter soll nie enden. 19.03.2013, 10.17 Uhr. Und es schneit. Zu Fuß die 4 Kilometer zu Dr. 5 am Kanal lang. Wege teils geräumt, teils jungfräulich. Ich trample über die aufgetürmten Seitenränder. Ich nehme jede Abkürzung, rutsche über die Uferböschung hinab. Ich stapfe durch die größten Wehen wie ein 5-Jähriger. Gedanke immer, es ist vielleicht das letzte Mal. Das letzte Mal. Vielleicht ist es das letzte Mal. Das habe ich bei den Schuhen allerdings auch schon gedacht. Die letzten Schuhe, die letzte Hose, die letzten Johannisbeeren. Zwischen Hauptbahnhof und Psychiatrie hindurch. Der Schnee pappt. Im Laufen mache ich einen Schneeball und werfe ihn mit einer halben Drehung nach einem Laternenmast, an dem ich gerade vorbeigegangen bin, um herauszufinden, ob ich zu den 0,5% 10-Jahre-Überlebenden gehöre. 1 Meter vorbei. Man hat nur einen Versuch, oder? Oder darf ich nochmal? Nein, wie im richtigen Leben, immer nur einmal. 20.03.2013, 4.42 Uhr. Traum. Meine Freunde haben zusammengelegt und mir ein Cabrio geschenkt. Am Morgen steht es im großen Zimmer, wie in einem Autosalon. Kein Alpha, aber genau das Modell, das ich im Sinn hatte, als ich die Szene des Wüstenromans schrieb, wo die 4 Idioten C3 verfolgen. Cremefarben, rote Sitze. Ich frage mich, wie meine Freunde das Auto hier hochgekriegt haben. Sie müssen es unten auseinandergeschraubt, Teil für Teil mit dem Fahrstuhl hochgefahren und in meiner Wohnung wieder zusammengesetzt haben. Ich freue mich sehr darüber, auch wenn ich nicht weiß, wie ich es wieder auf die Straße kriegen soll. Es wird wahrscheinlich hier bleiben müssen, was mich nicht beunruhigt, da ich als Epileptiker ja sowieso nicht mehr fahren darf. Und nach einer Weile des Freuens fällt mir auch ein, wie ich doch damit fahren kann. Vorsichtig bis zur Wand, dann im Rückwärtsgang zur anderen Wand und immer hin und her. Mein erstes Auto. 38. 21.03.2013. 12.57 Uhr. Ich bin nicht auf Facebook. Ich war nie auf Facebook. Ich werde nie auf Facebook sein. Unbelehrbarer Betreiber der in diesem verrotteten Drecksladen unter meinem Namen erstellten Seite ist der Hamburger Internetirre Gerhard Bangen. Nur so zur Information. 25.03.2013. 13.50 Uhr. Auf dem vereisten Kanalufer nach Mitte zum MRT. Hinterm Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, zwischen Invalidenfriedhof und Naturkundemuseum. Gesucht. Am 9.03.2013 ist unsere Hündin in Berlin-Mitte entlaufen. Sie hört auf den Namen Pupsi und hat eine Schulterhöhe von ungefähr 42 cm und ist 6 Jahre alt. Unsere Pupsi ist krank und braucht dringend ihre Medikamente. Die kleine Maus hat am rechten Oberschenkel eine lange Narbe. Sie könnte auch noch ihr Halsband und Leine haben. Pupsi ist eine ganz liebe, aber ängstliche Hündin. Essen beim Thai, Apotheke, Arbeit, Warten. 1 oder 2 Tage schreibt der Radiologe an dem Befund. Das Ergebnis erfahre ich Donnerstag von Dr. 4. Das ist Standard. Nur wenn es einen auf den Bildern auf Anhieb erkennbaren und sofortiges Eingreifen erfordernden Notfall gibt, kriege ich einen Anruf. Ich arbeite. 15.50 Uhr. Telefonat mit C, der ich nichts gesagt hatte und der ich auf die Frage, was ich den ganzen Tag gemacht hätte, nun das MRT gestehen muss. Aber kein Problem, sage ich. Wenn was wäre, hätte ich doch Bescheid. Praxisschluss war ja schon, behaupte ich. Erst spät sehe ich das rote Blinklicht auf dem Telefon. 5 Anrufe während meiner Abwesenheit. Mutter, C., eine Münchner Vorwahl, Berlin und noch was Unbekanntes. Ich vergleiche die Nummern im Display mit der Nummer der radiologischen Praxis. Nein, der Radiologe hat nicht angerufen. Ich kontrolliere die Nummern noch einmal und der Akalkulie halber noch einmal. Ein Rest Unsicherheit bleibt. Nach einer nicht ganz kleinen Weile komme ich auf die Idee, die Nummern zurückzurufen. München behauptet, nicht angerufen zu haben und kennt mich nicht. Der Unbekannte nimmt nicht ab und unter Berlin meldet sich der Anrufbeantworter der onkologischen Praxis. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Ich könnte jetzt natürlich die Notfallrufnummer der Gemeinschaftspraxis meiner 3 Onkologen anrufen und alle verrückt machen, am meisten mich. Wenn was passiert wäre, hätte man mich doch sicher ein 2. Mal angerufen. In der Nacht schlafe ich wie immer. Erst am Morgen wird mir mulmig. Die Praxis öffnet um 8:30. Um 8.31 Uhr geht jemand ans Telefon. Nein, wir haben Sie nicht angerufen. Nein. Eine Nachricht haben wir nicht für Sie. Dr. 4 kommt um 12. Noch fast 3 Stunden. Ich versuche es weiter mit Arbeit. 1 Stunde geht es noch, dann nicht mehr. Kurz nach 12 ruft Dr. 4 an. Nein, er war das nicht mit dem Anruf. Befund liegt auch nicht vor. Sollte der schon vorliegen? War das MRT nicht erst Montag? Dann bis Donnerstag. Ein großer Spaß, dieses Sterben. Nur das Warten nervt. 28.03.2013, 4.31 Uhr. Noch früher aufgestanden als sonst, um das Morgenrot zu sehen, wenn es eines gibt. Aber es gibt keins. Wolkendecke, dünner Schneefall. Schwarzer Tee und Lektüre Last Day of the Last Furlough. Wie er auf dem Boden sitzt zwischen seinen Büchern. Sir, I've brought my books. I won't shoot anybody just yet. You fellas go ahead. I'll wait here with the books.
9.10 Uhr. Im Infusionszimmer protokolliere ich die Minuten, sinngemäß den Vorgang des Protokollierens selbst. Blutdruck, Nadel, Blutbild, welcher Arm, 130 zu 105, und wie fühlen Sie sich? Ausgezeichnet, und Sie? Das genau vorgeschriebene rituelle Gespräch vor jeder Infusion. Wobei der wichtigste Wert noch fehlt. Wenn das Avastin keine oder nur minimale Wirkung zeigt und auch wenn der Angiogenesehemmer das Glioblastom quer durchs Hirn gestreut hat oder anderswo eine Rakete gestartet ist, kann man sich die Infusion auch sparen und die 7.000 Euro gleich dem Kinderhilfswerk spenden.
9.40 Uhr.
Das Fax liegt vor Dr. Vier auf dem Tisch. Der Gesichtsausdruck meldet sofort, keine Katastrophe. Das Avastin wirkt. In diesem Teil mehr, dort weniger. Und die Resektionshöhle, wo die Schrankenstörung von MRT zu MRT größer geworden war, von zuletzt 5 bis über 6 cm, ist ein Rückgang im Bereich 3, irgendwas bemerkbar, Ventrikel weitgehend unverändert und so weiter. Der spiegelbildlich zum Glioblastom gelegene Tumor linksparietal hingegen, wir nennen ihn jetzt zum ersten Mal Tumor, ist langsam weitergewachsen und hat nun eine Ausdehnung von 6x3 bis 4 cm erreicht. Der Wachstumsgeschwindigkeit nach zu urteilen, ein Astrozytom Grad 2 oder 3. Ja, vielleicht operabel, sagt Dr. Vier. Aber wozu? Macht doch keine Probleme, oder? Von der Lage her müsste das in die Motorik rechts eingreifen, tut es aber nicht. Und solange es das nicht tut, kann es uns, Ihnen, egal sein. Eine Prognose gibt es nicht, eine allgemeine Statistik auch nicht mehr. Nach 3 OPs, 2 Bestrahlungen, 3 verschiedenen Chemos ist man seine eigene Statistik. Vor 3 Jahren noch war ich ein winziger Punkt in einer Punktwolke. Reine Mathematik, kein Individuum. Das hatte mir gefallen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Keiner weiß. Avastin hilft manchmal ein paar Wochen. Manche hält es Monate stabil. Im Virchow gibt es eine Frau, die Avastin seit 4 Jahren bekommt. Das ist möglich. Und morgen mit Kopfschmerzen aufwachen und übermorgen tot sein auch.
15.56 Uhr.
Ich arbeite, ich schreibe. Dann rufe ich C an, weil mir bewusst geworden ist, was der Befund bedeutet. Ich habe Käsekuchen für uns gekauft, sage ich heulend. Sie mag leider keinen Käsekuchen. Auch Mondkuchen mag sie nicht. Wusste ich nicht. Ich war nie gut in sowas. Ich kann dir ein Stück Nusskuchen auftauen, sage ich. Ja, Nusskuchen mag sie.
29.03.2013.
Schneegestöber seit dem ersten Lichtstrahl und schon zuvor.
15.04.2013. 19.45 Uhr.
Es ist Sommer geworden, gegen meinen Willen. Meine erste Radtour, überall Gerüche, Blaustern am Plötzensee, Abendrot in den Zweigen. Kanal, 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 über die Meckeritzbrücke in den Jungfernheideweg, Siemensdamm, Orientierungsverlust wie erwartet. Einstündiges Herumgegurke zwischen Häusern, sommerlich aufgeheizten Fassaden, Dönerbuden, U-Bahn-Stationen, Leuchtreklame vor dunklem Himmel, eine Welt wie früher, wie im richtigen Leben, immer neue Gerüche, von C telefonisch begleitet. Du fährst schon wieder in die falsche Richtung, steig ab. Mann, ja, sicher, dreh das Rad um 180 Grad. Zurück zum Siemensdamm, so ein schöner Sommer, so eine schöne Brücke. Was für eine schöne Fahrt in einer solchen Nacht, in einer solchen Wärme. Ich wusste, dass ich im Sommer nicht sterben wollte. Geht's dir gut? Ja, dir auch?
17.04.2013. 13.30 Uhr.
Blauer Himmel. Ich stehe seit Tagen in meiner von der Sonne aufgeheizten Wohnung, tue nichts und warte auf den Tod.
39.
19.04.2013. 17.26 Uhr. Den ganzen Tag lang über nichts anderes als darüber nachgedacht, das Block einzustellen. Nicht zum ersten Mal. Die mühsame Verschriftlichung meiner peinlichen Existenz. Wenn ich noch eine Chance sähe, Isa fertigzustellen, wäre mit dem Block Schluss. Beschränkung auf das Notwendigste. Rückkehr zur ursprünglichen Mitteilungsveranstaltung für Freunde und Bekannte in Echtzeit. Dafür war das gedacht. Aber funktioniert hat es nie. Statt alle Fragen zu beantworten und Zeit zu sparen, kostet es mich welche. 17.30 Uhr. Ein Brief von meiner von mir als Erstklässler so sehr geliebten Lehrerin. Früher schon lange immer vergeblich versucht, sie zu finden. Nach der Ehe mit Sergeant Waurich Mädchennamen wieder angenommen. Traurig, 30 Jahre unauffindbar. Silberne Schrift auf blauem Briefpapier. Ich glaube, einige Großbuchstaben sofort wiedererkennen zu können. Wahrscheinlich ein Irrtum. Nach dreisekündigem Draufstarren, nach 40 Jahren in einem dunklen Klassenraum für immer verschwunden. Peter ruft Flocki. Flocki kommt nicht. 20.04.2013. 13.21 Uhr. C.s Vater hat endlich aufgehört zu atmen. Vor über einem Jahr ins Koma gefallen, rasch keine Hoffnung mehr, gegen den Wunsch der Angehörigen künstlich immer weiter am Leben erhalten, zahlreiche Versuche, ihn sterben zu lassen, gescheitert und von der Heimleitung sabotiert, bis endlich ein Arzt die Maschine abstellt. Über Wochen immer wieder haben C. und ihre Geschwister im Schichtdienst neben dem Bett auf dem Boden kampiert. 21.04.2013. 13.15 Uhr. Von einer Freundin gehört, dass ihr in der Ausbildung im Hospiz beigebracht wurde, das Fenster im Zimmer der Gestorbenen zu öffnen, damit die Seele raus kann. Das hat mir gerade noch gefehlt. Zu verrecken in einem Haus, das von offensichtlich Irren geleitet wird. Auch bleibt der Priester meinem Grabe fern. Zwar sind es Worte, die der Wind verweht, doch will es sich nicht schicken, dass Protest gepredigt werde dem, was ich gewesen, indes ich ruh im Bann des ewigen Schweigens. Sturm. 23.04.2013. 12.15 Uhr. Von einem rückwärts einparken wollenden Auto am Robert-Koch-Platz vom Fahrrad gestoßen worden. Rad, Computertasche und ich liegen auf der Straße. Jemand schreit. Ich. Vorgerannt, Fahrer Arschloch genannt. Der Fahrer schreit, ich schreie, Beifahrerin steigt aus und brüllt, ich soll endlich mit Schreien aufhören und stattdessen das Fahrrad aufheben. Man will in die Parklücke. Als ich sage, wir können auch die Polizei rufen, wird es ruhiger. Schiebe das Rad zurück. Zu viel Angst vor Straßen. Erst zu Hause drauf gekommen, dass die Idioten mein Rad ja auch selbst hätten aufheben können. Ich hatte es ja nicht freiwillig dahin geworfen. Ohne Waffe ist man kein ernstzunehmender Verkehrsteilnehmer. Ich will ein Springmesser. Wie ich es als 12-Jähriger hatte. C. zeigt mir den Vogel. 16.09 Uhr. Immer mühsamer das Sprechen. Satzteile finden nicht von selbst zueinander. Ich benutze falsche Worte. Ich umschreibe, was ich sagen will. Beim Schreiben hilft Google. Komplizierte Strukturen vermeide ich. Vor Freunden schäme ich mich. 24.04.2013. 17.30 Uhr. Kein Mensch am See. Nur Ines in ihrem hellblauen Pullover vor schattigen Sträuchern. Durch die Baumkronen schießen Sonnenpfeile. Ebenso unbekümmert wie 20 Jahre zuvor sitzt sie im Schlamm des Ufers, die nackten Füße ins Wasser gehängt. Auf einem trockenen Baumstumpf ich, 10 und 15 Meter weiter, als wäre ich ein Maler, der ich damals tatsächlich auch noch war. Und ich weiß, wie schön das war, wie viel Zeit verging und wie jung wir einmal waren. Mein Gedächtnis stellt die Konkordanz vergleichbarer Szenen aus der Kunstgeschichte zusammen. Lauter tote Objekte, lauter tote Maler. Ob ein Baum, den Corot malte, heute noch steht? Mit Ines am Kanal weiter durch Natur, Mond im Osten, Sonne im Westen, Brombeeren, wilde Johannisbeeren, Himbeere. Bei der Himbeere sind wir nicht sicher, müsste man später noch einmal nachgucken. Ja, sagt Ines. 30.04.2013, 20.45 Uhr. Was mit mir los ist, weiß ich nicht. Depression ist es nicht. wobei ich auch nicht weiß, wie Depression sich anfühlt. Ich habe in meinem Leben noch nie eine gehabt. Der ganz große Spezialist bin ich also nicht. Aber die anderen, die ich kannte, sahen anders aus. Dafür geht es mir meiner Vorstellung nach noch zu gut. Aber wenn es keine Depression ist, was ist es dann? 21.18 Uhr. Die Krebskur nach Rudolf Breuß richtig gemacht. Wenn das Lächeln meine Seele streichelt, was ich mir wünsche, ist ein Clown. Ich mal mir ein Tor zum Himmel. Fliege nicht eher, als bis dir Federn gewachsen sind. Wie ein Schiff im Sturm. Morgen bin ich wieder da. Und trotzdem mal ich mir ein Lächeln ins Gesicht. Arbeit und Struktur.